Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mit Benjamin Dierks am Mikrofon. Guten Abend. Sie haben es gerade auch in den Kommentaren gehört. Polen und Bulgarien müssen künftig ohne russisches Gas auskommen. Gazprom stoppt die Lieferungen. Jetzt ist die Solidarität der Europäer gefragt, aber zunächst einmal ist damit eine vermeintliche Gewissheit hin, nämlich die, dass auf Energielieferungen aus Russland auch in schwierigen Zeiten Verlass ist. Welche Unternehmen zuerst runterfahren müssen, wenn das Gas mal ausbleibt, das wird ja längst auch in Deutschland debattiert. Und anderes Beispiel, China, eigentlich ebenfalls verlässlicher Lieferant von Rohstoffen und allem, was noch so gebraucht wird, hat seine Handelsmetropole Shanghai in den harten Lockdown geschickt und am Hafen dort stauen sich die Frachter. Die Globalisierung, die ist ein großes Versprechen und zwar dieses. Produziert werden kann immer da, wo es am günstigsten ist, geliefert wird, was gebraucht wird. Transport spielt keine große Rolle mehr und profitieren sollen davon alle, die einen mehr, die anderen weniger. Und das alles bringt die Welt näher zusammen. Wer Handel treibt, der schießt nicht so schnell aufeinander. Aber Warnsignale gibt es nicht erst jetzt. Zu Beginn der Corona-Pandemie fehlten plötzlich medizinische Masken, als sie dringend gebraucht wurden, dann Bestandteile von Arzneimitteln. Globalisierung heißt für Unternehmen vor allem Lieferketten und die halten oft nicht mehr stand. Und wenn Handelspartner doch auf einmal anfangen zu schießen, was dann? Was heißt das alles für die internationale Arbeitsteilung? Diese fatalen Abhängigkeiten und wohin steuert die Globalisierung? Darüber will ich diskutieren mit Daniel Caspari, Abgeordneter im Europäischen Parlament, dort Chef der CDU-CSU-Gruppe und Mitglied im Handelsausschuss. Guten Abend, Herr Caspari.
Guten Abend, Herr Dierks.
Holger Görg ist Professor für Außenwirtschaft an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel und interimsmäßig Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Ich grüße Sie.
Einen schönen guten Abend, Herr Dierks.
Und ich begrüße Klaus Hulverscheid, Wirtschaftsjournalist und als solcher Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Hallo, lieber Kollege, ich freue mich, dass Sie dabei sind.
Schönen guten Abend, Herr Dierks.
Sie hören es, wir sind aus allen Himmelsrichtungen zusammengeschaltet und ich begrüße auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleiben wir erstmal beim Gas. Eigentlich wurde ja mal diskutiert, ob Deutschland und Europa wegen des Krieges russisches Gas boykottieren sollten, aber davor scheuen Wirtschaft und Bundesregierung zurück wegen der wirtschaftlichen Folgen. Und nun dreht Moskau den Spieß um, keine Lieferungen mehr für Polen und Bulgarien. Und anderen, die ihr Gas nicht wie verlangt in Rubel zahlen, drohe Ähnliches, heißt es. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht von Erpressung, aber eine Erpressung ist das ja eigentlich, die nur möglich ist, weil Deutschland vom russischen Gas so abhängig ist, anders als jahrelang behauptet. Herr Caspari, ich spreche Sie mal zuerst an, sozusagen als Vertreter der ehemaligen Kanzlerinnenpartei. War die vorherige Bundesregierung in dieser Frage zu naiv oder hat sie das billigend in Kauf genommen?
Ja, wir hatten natürlich in den letzten Jahrzehnten die Situation, dass bei den Energiefragen auf Russland immer Verlass war. Wir haben insgesamt in Deutschland viele Entscheidungen getroffen, die uns immer abhängiger gemacht haben von Russland. Da kann man drüber streiten, wer dafür die Verantwortung trägt. Aber nehmen Sie zum Beispiel die Entscheidung Ausstieg aus der Kernenergie, wo große Teile der Primärenergie in Deutschland herkamen, hat zu mehr Gasabhängigkeit geführt. Wir haben dann erlebt, dass Gasförderungen in den Niederlanden zurückgegangen sind, was wieder zu mehr Abhängigkeit Richtung Russland geführt hat. Flüssiggas, das wir das Schiff reinholen, viel, viel teurer. Und deswegen, es wurden in der Vergangenheit Fehler gemacht, für die wir im Moment bezahlen, gar keine Frage. Aber wichtig ist jetzt, dass wir uns neu aufstellen. Ich denke, in jeder Krise ist eine Chance. Wir arbeiten ja ganz massiv daran, dass zum einen innerhalb Europa die Solidarität stimmt, wie jetzt mit Polen und Bulgarien. Und das Zweite, wir arbeiten ja händeringend dran, jetzt alternative Dinge voranzubringen, sei es der Ausbau der erneuerbaren Energien, der nochmal massiv beschleunigt werden muss, oder auch beim Gas, wie jetzt in Windeseile versucht wird, Flüssiggas nach Europa zu bringen. Es wurden Fehler gemacht, ja, aber grundsätzlich war ja auch nicht davon auszugehen, zwangsweise, dass Russland wirklich es drauf ankommen lässt und jetzt diesen fürchterlichen Krieg vom Zaun bricht mit allen Folgen.
Mhm. Herr Görg, vielleicht nicht voraussehbar, aber es gab ja Warnsignale. War das im Grunde, würden Sie sagen, vernünftig, wie da die Energiezusammenarbeit aufgebaut wurde?
Nun, ich glaube, dass sich da in den letzten Jahren einiges geändert hat in der Denkweise. Wie Sie ja schon bei der Einleitung gesagt hatten, in den letzten 20, 30 Jahren, vielleicht sogar noch länger, sind Ökonomen und auch die Wirtschaftspolitik, glaube ich, von dem Grundsatz ausgegangen, Wandel durch Handel, oder Sie hatten es auch gesagt, dass wer miteinander handelt, fängt keinen Krieg an. Das waren so die Ideen, die wir hatten. Und ich glaube, auf der Basis wurden natürlich auch, was man heutzutage und auch erst eigentlich seit den letzten 2, 3 Jahren als Abhängigkeiten sieht und so bezeichnet. Und ich glaube, das war vielleicht ein bisschen blauäugig, also wahrscheinlich sogar, und es wurden Fehler gemacht. Aber es gab doch, wie gesagt, einen sehr, sehr starken Glauben oder Hoffnung, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa Wandel durch Handel und Frieden durch Handel stattfinden. Und da müssen wir jetzt leider lernen, dass das eben nicht der Fall war.
Ja, Herr Hulverscheid, stimmen Sie dazu, dass das erst seit einiger Zeit im Grunde absehbar ist, was sich da für eine Abhängigkeit ergeben hat?
Ja, Journalisten neigen dazu, im Nachhinein manchmal die Schlauberger zu geben. Ich habe schon immer gewusst, dass es nicht so war. Aber ich bekenne mich ausdrücklich dazu, dass auch ich dort schiefgelegen habe. Ich habe immer geglaubt, dass Gas und damit auch Gas aus Russland ein Energieträger ist, der uns in der Übergangsphase zwischen der alten und der neuen Energiewelt hilft, der uns in der Zeit, wo wir uns noch nicht mit regenerativen Energien zu einem sehr großen Teil versorgen können, uns eben diese Brücke schafft. Und ich habe mir tatsächlich nicht vorstellen können, dass Wladimir Putin einen solchen Krieg vom Zaun bricht und dass er Energieträger und Energielieferungen als politische Waffe einsetzt. Das klang ja vorhin schon mal kurz an, selbst in den traurigsten und tiefsten Zeiten des Kalten Krieges hat die Sowjetunion immer Gas geliefert, egal wie spitz auf Knopf es auch mit den Amerikanern und dem Westen insgesamt stand. Und ich habe mir das schlicht nicht vorstellen können. Das ist aus heutiger Sicht ein Fehler gewesen und naiv gewesen. Jetzt müssen wir die Schlüsse daraus ziehen.
Diese Zusammenarbeit zwischen deutschen Unternehmen, russischen Unternehmen, also Gazprom vor allem in dieser Frage, auf deutscher Seite beispielsweise war BASF vorne mit dabei, wo immer neue Gasleitungen gelegt, eröffnet wurden, auch immer unter Begleitung natürlich der Politik. Und es wurden dann ja nicht zuletzt auch deutsche Gasunternehmen und darunter der größte Gasspeicher Gazprom überlassen. Ist es eine Misere, in die man im Grunde sehenden Auges hineingelaufen ist, Herr Kaspari?
Ja, wissen Sie, ich denke, wir erleben doch im Moment, und Sie sprechen es an, die Abhängigkeit zwischen Gas, die uns jetzt, nachdem Wladimir Putin eben Gas als Waffe einsetzt, auf die Füße fällt, ja. Aber auf der anderen Seite eine Abhängigkeit, und das war ja eine gegenseitige Abhängigkeit, muss ja auch nicht immer schlecht sein, wenn eben die Rahmenbedingungen stimmen. Also es ist ja nicht nur so, dass wir sehr abhängig sind von den Energielieferungen und uns da abhängig gemacht haben, sondern Russland ja auch von uns durch die Milliardenbeträge, die hier jedes Jahr in den russischen Haushalt gingen, mit dem Russland sich finanziert. Und gerade deshalb ist ja auch das, was Herr Hulverscheid angesprochen hat, ich denke, wir alle konnten uns das in dem Umfang nicht vorstellen, dass bei dieser großen gegenseitigen Abhängigkeit Putin wirklich dieses letzte Instrument des Krieges und dieses fürchterlichen Krieges dann zieht. Und deswegen, ich glaube, dass er jetzt auch anfängt, Druck zu machen, wie auf Polen oder auf Bulgarien, hat was damit zu tun, dass er erkennt, selbst wenn der Krieg aufhört und wenn es einen Waffenstillstand geben sollte, wir haben uns entschieden, nämlich wir haben festgestellt, wir wollen eben diese Abhängigkeit nicht mehr. Wir stellen jetzt die Weichen, nicht nur für wenige Tage oder Wochen ohne russisches Gas auszukommen, sondern wenn wir jetzt Infrastrukturen schaffen, wenn wir erneuerbare Energien noch mal schneller ausbauen, wenn wir eben Flüssiggasterminals aufbauen, dann oder auch Öl und Kohle aus anderen Ländern verstärkt beziehen und weniger aus Russland, dann sind das Dinge, die auch nach Ende dieses Krieges und der kriegerischen Auseinandersetzung ja nicht wieder zurückgedreht werden. Und ich glaube, dass Putin eben auch erkennt, diese Abhängigkeit, die es gegenseitig gab, die wird auch ihm in den nächsten Jahren massiv auf die Füße fallen. Denn genauso wie wir Schwierigkeiten haben, jetzt schnell Gas alternativ herzubekommen, weil man eben Leitungen und Flüssiggasterminals nicht über Nacht bauen kann, genauso hat er das Problem, dass ihm die Absatzmärkte gerade für Gas in den nächsten Jahren wegbrechen. Denn nochmal, selbst wenn der Krieg zu Ende ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nach einem solchen Krieg, solange Putin an der Macht ist, wieder nennenswerte Gasmengen in Russland kaufen werden als Europäer.
dieses, Sie sprechen es an, diese Interdependenz, die es gibt zwischen beiden, die sich im Moment eher darstellt als eine einseitige Abhängigkeit, zumindest wenn wir ja in unserer Handlungsfähigkeit, wir, meine Deutschland, meine die Europäische Union, in der Handlungsfähigkeit, beispielsweise Russland gegenüber zu reagieren, wenn es um die Frage der Einschränkungen oder sogar der Beendigung von Energielieferungen von unserer Seite ausgeht, uns da im Grunde gar nicht mehr frei entscheiden können, weil der Druck zu groß ist. Herr Görg, Sie sprachen das gerade an, dieses Stichwort Wandel durch Handel, was ich vorhin so ein bisschen salopper ausgedrückt habe, nicht? Also wer miteinander Handel treibt, schießt eher nicht so schnell aufeinander. Aber Wandel durch Handel, das kommt mir jetzt fast so vor wie eine rhetorische Frage. Aber Wandel durch Handel ist damit endgültig erledigt?
Das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, es gibt über die letzten Jahrzehnte, die wir gesehen haben, doch sehr, sehr viele Beispiele, dass Wandel durch Handel funktioniert, wenn wir uns afrikanische Länder zum Beispiel anschauen, aber auch südostasiatische Länder und natürlich Osteuropa selbst auch. Also das hat funktioniert und wir sehen eben jetzt leider eine, ich würde fast sagen, eine Ausnahme, eine sehr erschreckende und schreckliche Ausnahme. Aber ich glaube trotzdem, dass wir das generelle Konzept von Wandel durch Handel nicht ad acta legen sollten und nicht ad acta legen können. Dafür gibt es zu viel zu tun auf der Welt. Aber wir müssen natürlich weggehen von dem naiven Ansatz, ja, es wird schon funktionieren, sondern man muss sich wirklich Gedanken machen, dass Handel durch Wandel auch funktioniert und dass es eben auch Abhängigkeiten schaffen kann, die ausgenutzt werden können.
Herr Hohlwarscheid.
Aber wenn ich da kurz einsteigen darf, also ich glaube auch Handel durch Wandel kann funktionieren, aber ich glaube, es ist auch eine Größen- und Systemfrage. Also wir erleben jetzt allerspätestens seit dem WTO-Beitritt Chinas vor 15 Jahren, in China ändert sich durch Handel überhaupt gar nichts und in Russland eben auch nicht. Also bei diesen beiden werden wir bestimmt auch handelspolitisch Konsequenzen ziehen müssen in den nächsten Monaten und darüber wird ja auch schon diskutiert. Aber gerade bei vielen kleineren Partnern sehe ich auch in der Zukunft, genauso wie Herr Görg, die große Chance, dass man hier einiges erreichen kann.
Herr Hohlwarscheid, teilen Sie den Optimismus?
Ich würde zunächst mal widersprechen, dass sich im Fall Chinas durch Handel durch Wandel nicht funktioniert hat. Es war ja so, dass in den ersten 10 Jahren nach dem WTO-Beitritt sich China sehr wohl in Richtung des Westens orientiert hat und auch entwickelt hat, sozusagen unsere Art zu handeln ein Stück weit übernommen hat. Und dann mit dem Amtsantritt von Xi Jinping wurde das alles wieder zurückgedreht. Also selbst im Fall von China hat Handel durch Wandel funktioniert. Und ich würde Herrn Görg zustimmen, dass der Fall Russland schon in gewisser Hinsicht eine Ausnahme ist, dass also ein Staatschef einer europäischen Großmacht eine Invasion beginnt, einen Angriffskrieg startet. Das ist, glaube ich, das hat man sich, glaube ich, tatsächlich nicht vorstellen können und damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich würde trotzdem, Herr Dirks, wenn ich darf, noch ganz kurz auf eine Frage antworten, die Sie vorhin gestellt haben, die aber, glaube ich, noch nicht beantwortet wurde. Und das war die Frage, dass ja auch die deutsche Wirtschaft an dieser Abhängigkeitsschraube kräftig mitgedreht hat. Das kommt mir manchmal in der Diskussion ein bisschen zu kurz. Es wird ja geschimpft auf die Politik, auf Ökonomen, meinetwegen auch auf Journalisten, aber die Wirtschaft war an allererster Stelle daran beteiligt, gerade in Unternehmen wie BASF. Auch die haben ja die guten letzten Jahre nicht genutzt, in denen sie viele, viele, viele Milliarden verdient haben, um etwas zu tun, was man im zweiten Semester Betriebswirtschaftslehre lernt, nämlich beispielsweise die Zahl seiner Lieferanten, also sich bei den Lieferanten so aufzustellen, dass man nicht von einem allein abhängig ist, genau wie bei den Kunden. Also auch die Wirtschaft, die jetzt teilweise schon wieder nach dem Staat schreit, hat da sehr, sehr große Fehler gemacht und hat allen Grund, mal innezuhalten und kurz in sich zu gehen, bevor jetzt die Forderungen nach Staatshilfe, Subventionen, sonst was wieder auf den Tisch kommen.
Das ist sehr gut, dass Sie es ansprechen. Sie nehmen mir auch da im Grunde die Frage vorweg, die ich auch noch parat gehabt hätte. Keine Ursache, ist wunderbar. So greift das ineinander. Ich nehme mal das nächste Problem mit in den Blick, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe eingangs. Am Containerhafen von Shanghai, da staunen sich wegen des dortigen Corona-Lockdowns, dieses ultra harten Lockdowns die Frachtschiffe. Also es soll jetzt schon wieder etwas mehr Bewegung geben, aber das ist ja so, dass da teilweise Unternehmen über Wochen ihre Produkte nicht wegbekommen haben. 30-40%, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, sollen die Ausfuhren dort zurückgegangen sein. Die deutsche Industrie warnt vor ganz schwerwiegenden Folgen, besonders für die Branchen, die Rohstoffe benötigen. Und wenn es nun weitere Lockdowns gibt, dann halten das manche sogar für die Weltwirtschaft für noch gefährlicher als das, was im Moment beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine passiert. Also ausdrücklich für die Weltwirtschaft, jetzt natürlich nicht für die selbst angegriffen werden. Die Prämisse war doch aber immer, wenn es China gut geht, dann geht es auch uns gut. Und nun scheint sich das umzudrehen. Wenn es China schlecht geht, dann geht es auch uns ans Leder. Herr Görg, Ihr Institut, das IFW Kiel, schätzt ja, dass die schwersten Folgen dieser Situation erst noch in 2 Monaten ungefähr zu spüren sein werden. Wie gefährlich ist denn dieser Teil der Abhängigkeit, in die wir uns da begeben haben?
Ja, China ist natürlich ein ganz anderer Fall als Russland. In China ist es ja so, dass wir sehr viel importieren, sehr viel verschiedene Güter. Und auch in Gütern, die nicht direkt aus China importiert werden, trotzdem noch irgendwelche chinesischen Teile drin sind. Also China ist die Werkbank der Welt, wird ja oft so genannt. Und das heißt natürlich, wenn es dort Produktionsausfälle oder wenn es dort zu Problemen in der Logistik kommt, weil Häfen zum Beispiel zugemacht werden, das betrifft die Weltwirtschaft dann natürlich sehr, sehr stark. Haben wir auch wenn man sich noch daran erinnert, am Anfang der Pandemie, der Corona-Pandemie, Anfang 2020, ging es ja in China los und das hat zu einem sehr, sehr starken Produktionsausfall in China geführt und das hat weltweit Wogen geschlagen, bevor dann die Lieferausfälle oder die Lockdowns in Europa, in den USA und in anderen Teilen der Welt anfingen. Also China ist eine ganz andere Nummer als Russland, denn aus Russland importieren wir relativ wenig, sind natürlich sehr, sehr wichtige Rohstoffe und sehr, sehr wichtige Energieträger, aber China ist an fast allem beteiligt. Wenn ich so in meinem Zimmer herumgucke, fällt es mir schwer, irgendwas zu sehen, was nicht aus China kommt oder irgendwann mal in China war. Also das ist eine ganz andere Nummer.
Erschwerend kommt noch hinzu, wenn ich das ergänzen darf, dass China nicht nur anders als Russland nicht nur ein extrem wichtiger Lieferant für die deutsche Wirtschaft ist, sondern auch ein extrem wichtiger Absatzmarkt. Gerade die Autounternehmen zum Beispiel verkaufen einen Großteil ihrer Autos nach China. Und wenn jetzt nach Shanghai auch Peking dicht gemacht wird, was ja gerade in Rede steht, wenn also hunderte Millionen Chinesen einfach ihr Haus nicht verlassen können, können sie auch keine Autos kaufen, logischerweise. Wenn die überhaupt ankommen, die werden ja größtenteils dort gebaut, aber wenn sie überhaupt gebaut werden, genau. Mhm. Also das ist sozusagen ein doppeltes Problem, was, glaube ich, im Vergleich zu Russland nochmal eine erheblich größere Schlagkraft hätte, wenn es dort also langfristig zu Schwierigkeiten käme.
Ist das denn das Problem ähnlich gelagert, was Sie gerade ansprachen, dass es auch daran liegt, dass Unternehmen da zu wenig diversifiziert haben oder ist das jetzt im Fall China gar nicht möglich gewesen?
Ja, das ist, finde ich, das ist so eine philosophisch schwierige Frage, weil das ist einfach der größte Einzelmarkt der Welt, der größte, der wichtigste Zukunftsmarkt der Welt, allein von der Zahl der Menschen, die dort leben, 1,4 Milliarden. Welchem Unternehmen wollte man verdenken, dass man dorthin geht und versucht, einen noch weitgehend ungesättigten Markt für sich zu erschließen? Mhm. Das kann ich jetzt keinem vorwerfen. Was man den Unternehmen vielleicht vorwerfen kann, ist, dass sie nicht parallel versucht haben, eben andere Märkte zu erschließen. Ich denke da beispielsweise an Lateinamerika, auch an andere Teile Südostasiens, vielleicht sogar an Afrika. Das kann man ihnen vielleicht vorwerfen. Also, dass sie nach China gehen, dafür habe ich vollstes Verständnis, wäre geradezu verrückt, betriebswirtschaftlich gesehen, nicht nach China zu gehen. Aber vielleicht sind sie, es gibt ja viele Äußerungen deutscher Spitzenmanager, die gesagt haben, China ist unser zweiter Heimatmarkt oder China ist unsere Zukunft und all solche Dinge. Da ist man vielleicht, hat man vielleicht zu sehr nur auf China gesetzt.
Herr Kaspari, Sie haben sich ja auch immer um ein ausgeglichenes Verhältnis mit China bemüht, also auch deutschen Unternehmen einen ähnlichen Zugang beispielsweise zu öffentlichen Ausschreibungen zu geben in China, wie das chinesische Unternehmen auch hier haben. Wie schätzen Sie die Lage jetzt ein?
Ja, auch bei China werden aus meiner Sicht zwei Dinge deutlich. Nämlich das eine, die Abhängigkeit ist zu groß. Wir haben zu viele Produkte und auch zu viele Rohstoffe, die eben nur aus China kommen oder wo Zulieferteile nur aus China kommen. Und ich glaube, wir in der Politik haben eigentlich für die Wirtschaft auch viele Alternativen in den letzten Jahren geschaffen, die aber nicht genutzt wurden. Nehmen Sie das breite Netz an Handelsabkommen, die wir zum Beispiel abgeschlossen haben, dass man eben auch in andere Länder in der asiatischen Region, ich nenne jetzt mal Vietnam als Beispiel, Südkorea als Beispiel, Japan als Beispiel, wo man investieren könnte, um dort Produkte herzuholen, weil wir eben Freihandelsabkommen haben, die auch die Handelsmöglichkeiten verbessern. Aber das andere ist, und ich glaube, da ist mein Eindruck in vielen Unternehmen, dass das Umdenken stattfindet, natürlich war China im Moment eine sehr billige Quelle. Aber wir erleben jetzt, dass das Thema auch anders in den Bilanzen kalkuliert werden muss und sich damit vielleicht auch die Risikostreuung vieler Unternehmen verändert, im Hinblick auf die Situation, die wir jetzt haben. Aber das zweite große Thema, das mich bei China umtreibt, ist, dass wir eben in China auch erleben, seit Xi Jinping, dass er aggressiver auftritt, dass wir auch in China ein Land haben, das sich nicht nur um sich selbst kümmert, sondern das ganz massiv in der gesamten Region um China herum, südchinesisches Meer oder auch Afrika bis zu uns in Europa, immer mit größerem Machtanspruch auftritt, militärisch massiv aufrüstet. Und deswegen, wir hatten ja zum Beispiel zu Zeiten des Kalten Krieges Regelungen, was an bestimmten Technologien nicht in die Sowjetunion verkauft werden durfte. Und ich rege an, dass wir uns bitte auch Gedanken machen, nach der Lehre, die wir jetzt mit Russland haben, gibt es nicht vielleicht auch im Hinblick auf China, auf Russland auf jeden Fall, künftig Technologien, wo wir nicht nur den Unternehmen zu mehr Vorsicht raten, sondern wo wir im Zweifel auch nochmal strengere politische Regeln aufstellen, was man verkaufen darf oder wie stark man sich von bestimmten Dingen abhängig machen darf oder nicht.
Glauben Sie nicht, Herr Kaspari, dass wir damit 20 Jahre zu spät sind, weil die Technologien kommen doch heute aus China zu uns und nicht umgekehrt?
Sie haben bestimmt recht, dass man mit dem Wissen von heute bestimmt auch schon vor 10, 15 oder 20 Jahren hätte anders steuern sollen. Und es gab ja auch damals einige, die auf diese Risiken hingewiesen haben. Aber ich denke, lieber später als nie. Und viele Voraussetzungen, da lege ich schon Wert drauf, die haben wir geschaffen. Wenn auch Wirtschaft mithilft, Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir haben, wie gesagt, fast alle Länder außer Afrika. Aber aus diesen Ländern kann man alles, was es gibt, ohne Zoll, ohne Quoten in die Europäische Union importieren. Wir haben ein Netz von Handelsabkommen schon ausgebreitet und arbeiten dran, weitere Handelsabkommen abzuschließen, auch in der asiatischen Region. Ich glaube, es ist beides. Sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft wurden in den letzten Jahren Fehler gemacht. Aber diese Krise, die wir gerade erleben mit Russland und dem Vorgehen in der Ukraine, kann uns doch bitte oder muss uns Anlass sein, dass wir bestimmte Dinge überdenken und vielleicht auch Fehlentwicklungen, die wir mit heutigem Wissen sehen, bitte dann auch zu ändern.
Ich will kurz wir wollen bei China bleiben noch, wir kommen gleich auf China zurück. Ich will einmal die Gelegenheit nutzen, um Hörerinnen und Hörer zu begrüßen, die später zugeschaltet haben. Sie hören die Diskussion im Deutschlandfunk. Wir sprechen über fatale Abhängigkeiten, in die Deutschland und die EU sich begeben haben und die Frage, wohin steuert die Globalisierung oder wohin steuern wir sie? Mein Name ist Benjamin Dierks und zu Gast sind Daniel Kaspari, Abgeordneter im Europäischen Parlament, Holger Görg vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft und Klaus Hulverscheid, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Wir waren bei China. Vielleicht einmal kurz der Versuch einer Einordnung. Also vor dem russischen Angriff auf die Ukraine haben ja Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin sich zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele getroffen. China steht auch jetzt hinter Russland, bisher hinter diesem Krieg. Auf der anderen Seite will Peking sich unabhängiger machen, beispielsweise vom Seeweg, das kam eben zur Sprache, und die neue Seidenstraße aufbauen, die ja nicht gerade davon profitieren kann, wenn in Osteuropa Krieg oder Spannungen herrschen. Herr Görg, können Sie mir sagen, was China eigentlich genau will und was Deutschland gegenüber China wollen sollte?
Wenn ich wüsste, was China genau will, dann dann hätte ich wahrscheinlich den großen Preis gewonnen. Wie Sie ja selbst schon ein bisschen angedeutet haben, das ist natürlich alles sehr undurchsichtig. Auf der einen Seite wird der Krieg unterstützt, beziehungsweise oder zumindest nicht nicht stark öffentlich verurteilt. Auf der anderen Seite denke ich, ist China aber auch ein Land, das in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr stark von der Globalisierung profitiert hat, Millionen Menschen aus der Armut gebracht hat, seine Position in der Welt gestärkt hat, dadurch, dass es wirtschaftlich gewachsen ist, wirtschaftlich bedeutender ist. Und ich denke, das ist der chinesischen Führung auch sehr klar, dass es wirklich einer der großen Gewinner der Globalisierung ist. Und es ist natürlich jetzt schwer zu sagen, wie es weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass China nicht gewillt ist, diese starken globalisierungsbedingten Gewinne, die es bekommen hat und die es auch in der Zukunft weiter einfahren würde, die aufs Spiel zu setzen. Auch weil ich glaube, dass, wie gesagt, China sehr, sehr stark von der Globalisierung profitiert hat, aber auch nicht unbedingt jeder und es durchaus Proteste gegeben hat in China. Und ich glaube, wenn es wirklich zu einer Abschottung Chinas kommt, der globalisierungsbedingte Wohlstand fällt, Millionen Menschen wieder geringere Einkommen, Arbeitsplatzverluste haben, dass es dann in China wirklich auch zu Protesten und durchaus auch weiteren internen Konflikten kommen könnte. Deswegen glaube ich, dass China sich sehr, sehr gut überlegen wird, wie es weiter vorgeht und ob es wirklich die Globalisierung aufs Spiel setzen möchte. Wie sollte Deutschland darauf reagieren? Es wurde ja schon angesprochen, wir sind natürlich auch von China sehr, sehr stark abhängig. Ich glaube, da muss einfach drüber nachgedacht werden. Die Naivität muss abgelegt werden. Man muss mit China auf Augenhöhe diskutieren. Aber auch ein wichtiger Punkt, der ja auch gerade von Herrn Hulverscheid schon gemacht wurde. Der größte Teil des Handels findet natürlich von einzelnen Unternehmen statt. Und Unternehmen müssen sich eben auch umorganisieren. Und sowas kann nicht nur auf der Regierungs-, auf der Staatsebene stattfinden, sondern es sind Unternehmen, die handeln und die sich eben Gedanken machen müssen, wie sie ihr Risiko, wie sie die Abhängigkeit von einem bestimmten Markt reduzieren können, wie sie ihr Portfolio diversifizieren können, sowohl was den Exportmarkt als auch was Importe, Zuliefererbeziehungen angeht. Mhm.
Klaus Hulverscheid, Sie haben ja die Wirtschaftspolitik auch schon von der anderen Seite des Atlantiks beobachtet als Korrespondent. Herr Görg sagte gerade, China will die Globalisierung nicht aufs Spiel setzen, aber möglicherweise die wirtschaftliche Macht auch politisch, militärisch nutzen. Zumindest ist das ja eine Befürchtung, die es in der Regierung der Vereinigten Staaten schon länger gibt, die in diesem Maße hier bisher nicht geteilt wurde. Kam das hier zu spät an? Sie sagten eben schon in einer anderen Frage, sind wir möglicherweise 10 Jahre zu spät. Ist das in diesem Fall auch so?
Vielleicht wird das in den USA, sind die da schon ein paar Schritte weiter als wir in Europa. In den USA wird der gesamte, war ja schon unter Trump und auch schon vor Trump der Fall, denen ist sehr, sehr bewusst, dass hinter allem, was China ökonomisch tut und getan hat in den letzten 20 Jahren, der Versuch steht, zur politisch bedeutendsten Weltmacht, sagen wir mal, spätestens in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts aufzusteigen. Also praktisch über ökonomische Macht auch politische Macht zu generieren, sodass auch die USA in ein oder zwei Jahrzehnten praktisch nichts mehr gegen China zumindest unternehmen können. Das steht eindeutig hinter allem, was China gerade tut. Es gibt dieses Programm Made in China oder Made in China 2025, wo man von staatlicher Seite das Ziel vorgegeben hat, in den 10 wichtigsten Zukunftstechnologien von künstlicher Intelligenz über Robotik bis autonomem Fahren und so weiter, die Nummer 1, also Unternehmen hervorzubringen, die Nummer 1 auf ihren jeweiligen Märkten sind, also ganz klare Attacke auch auf beispielsweise die amerikanische Tech-Industrie. Es ist völlig klar, dass die Chinesen das versuchen und es zeichnet sich auch schon so ein bisschen ab, wie sie das machen wollen. Es gibt das Prinzip, was Xi Jinping verkündet hat, der sogenannten dualen Zirkulation. Das bedeutet, sie wollen praktisch 2 Wirtschaftskreisläufe schaffen, nämlich einen Binnenmarktkreislauf, wo sie viele, viele Dinge, die sie heute noch importieren müssen, selber machen künftig und sich unabhängig machen. Also das, wo wir jetzt drüber reden, das ist in China schon seit ist in China schon seit Jahren praktisch Staatsräson, also sich unabhängig machen vom Westen, also von westlichen Technologien und Technologielieferungen und Technologie-Know-how und dann mit dem, was man eben nicht selber machen kann oder will, auf dem Weltmarkt die Nummer eins zu sein. Also es ist ein glasklares politisches Programm, was dort betrieben wird und was in den USA, glaube ich, und zwar parteiübergreifend, schon sehr viel deutlicher angekommen ist als vielleicht in Europa.
Mhm. Herr Kaspari, Sie haben das gerade angedeutet, dass China jetzt nach Russland das nächste böse Erwachen sein könnte und dass man da handeln muss. Was ist denn da jetzt politisch möglich?
Ja, als erstes ist mein Eindruck, ich habe aber nur als Eindruck, dass China einer der großen Gewinner dieses Krieges von Russland in der Ukraine ist. Klar ist, das ist eine Schwächung Russlands und der Europäischen Union, die durch diesen Krieg hier stattfindet. Und ein schwächeres Russland und eine schwächere Europäische Union macht China erstmal relativ stärker. Und ich glaube schon, dass wir deshalb genauso im Moment diese Situation haben, dass China auf der einen Seite die Sanktionen meiner Kenntnis nach nicht wesentlich unterläuft, die der Westen gegen Russland verhängt hat, aber auf der anderen Seite eben doch irgendwie mit Russland sympathisch zusammenarbeitet. Und was wir politisch tun sollten im Hinblick auf China, wir versuchen ja in der Europäischen Union im Moment unser Regelwerk zu überarbeiten. Wir nehmen Sie Instrumente, wo wir künftig unseren Unternehmen bei uns in Europa mehr Dumping oder staatlich subventionierte Unternehmen zur Wehr setzen zu können. Nehmen Sie unsere Gesetzgebung im Hinblick auf Investitionen aus China, die bei uns eben gescreent werden. Ist das wirklich eine Investition, die bei uns Arbeitsplätze schafft, oder ist es eher eine Akquisition, wo man Know-how abzieht? Deswegen wurde auch gerade heute wieder eine Investition, die aus China geplant war, untersagt. Und so entwickeln wir uns weiter. Und ich sehe auch in der Wirtschaft, ich glaube, in der Wirtschaft wird auch immer mehr bewusst diese Abhängigkeit von China. Und wenn wir es insgesamt eben schaffen würden, uns da es gibt ja wirklich riesengroße Länder auf der Welt, die auch ein riesen Wachstumspotenzial haben. Nehmen Sie mal ein Land wie Indonesien, der mit über 200 Millionen Einwohnern auch Wirtschaftsraten, Wachstumsraten von 6-10% im Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Ich glaube, es gab viele Gründe, in den letzten Jahren in China tätig zu werden. Und die Wirtschaft wird auch weiter in China tätig sein, weil es eben ein Riesenmarkt ist. Aber ich glaube, die Frage, was man in China investiert, mit welchen Technologien man reingeht oder zu welchen Bedingungen man auch nach China reingeht oder ob man nicht sich doch in andere Regionen orientiert, in denen gerade wir Europäer massiv unterbelichtet waren, wenn ich die ganze ASEAN-Region sehe und anderes. Ich glaube schon, dass da in der Wirtschaft auch ein Umdenken stattfindet. Und wie gesagt, wir in der Politik versuchen nicht erst seit jetzt, auch andere Regionen für Unternehmen aus Europa attraktiver zu machen.
Also stärkere Diversifizierung, die Möglichkeiten nutzen, die es da gibt. Nun haben wir, Klaus Hulverscheid hat es gerade angesprochen, dieses Prinzip der Chinesen, da auf der einen Seite, also zwei Märkte zu schaffen, diesen Binnenmarkt, der sie stärker abhängig macht, und dann den Markt nach außen. Ist das, Herr Görg, eine Tendenz, auf die wir uns einstellen müssen, dass wir Abschied nehmen von dieser Idee der offenen Märkte, an denen alle teilnehmen können, dass wir künftig stärker in Machtblöcken Wirtschaft treiben und dann die möglicherweise miteinander?
Also vielleicht noch ein Punkt dazu, was Herr Hulvereit angesprochen hat, oder auch dieser interne Wirtschaftskreis. Mhm. Ich glaube, da gibt es einen wichtigen Unterschied zu, sagen wir, Europa oder Nordamerika. China investiert natürlich im Ausland, wurde ja schon angesprochen. Also China ist ja immer noch ein Schwellenland, war vor ein paar Jahren noch ein Entwicklungsland und investiert natürlich im Ausland, um dort Technologie zu bekommen. Das machen auch durchaus alle so, und es ist erstmal gar nichts Schlechtes oder nichts Besonderes. Heißt aber, ne, wenn sie dann unabhängig werden möchten und das zu Hause machen, das heißt, dass in China selbst dann in Forschung und Entwicklung investiert wird, das schafft in China selbst auch gute Arbeitsplätze und das Know-how ist ja durchaus da. In Europa gibt es den Anreiz, im Ausland zu investieren, weil es kostengünstiger ist. Ganz grob gesagt. Mhm. Also europäische Firmen investieren in China, weil es kostengünstiger ist. Diese Produktion nach Hause zu holen, ist natürlich für Unternehmen sehr, sehr schwer, weil es zu sehr stark erhöhten Kosten führt. Also auf der einen Seite, China kann sich unabhängig machen, kann zu Hause produzieren, weil es sagen wir, hochqualitative Arbeitsplätze sind, die da geschaffen werden. In Deutschland, in Europa wäre das anders. Wir holen Produktion zurück, die ausgesourced wurde, weil es viel, viel kostengünstiger ist, das im Ausland zu machen. Und das wäre nur mit sehr stark erhöhten Kosten hier möglich und hätte dann natürlich Auswirkungen auf Verbraucherpreise. Also das nur der eine, denke ich, ein durchaus wichtiger Punkt, um das auch ein bisschen einzuordnen.
Ja. Die Frage nach Machtblöcken, in denen sich die Welt möglicherweise aufteilen wird.
Mhm. Genau, also ich glaube, da ist es auch wichtig zu sehen, dass klar, nach dem Fall der Mauer hatten wir einen globalen Hegemon, sage ich jetzt mal, und das war die USA, überhaupt keine Frage danach. Und das hieß natürlich, dass wir eine Phase der Globalisierung hatten, die sehr, sehr offen war und natürlich von einem Land dominiert wurde. Ich glaube, seitdem wir den Aufstieg Chinas haben, in den Anfang der 90er, ganz bestimmt Anfang der 2000er, hat sich das geändert. Jetzt wird es natürlich noch mal deutlicher mit Russland. Also denke ich schon, dass es dass Machtblöcke wieder stärker eine Rolle spielen werden, wie sie es ja durchaus auch vor dem Fall der Mauer getan haben. Und dass es wahrscheinlich auch zu einer Regionalisierung oder in Europa sprechen wir darüber, dass wir handeln wollen mit vertrauensvollen Partnern. Mhm. Und das natürlich dazu führen, denke ich, dass es dazu führen wird, dass wir eben verstärkt mit Partnern, denen wir vertrauen. Und das sind natürlich europäische, das sind nordamerikanische, das sind durchaus auch südostasiatische Länder, dass es dort verstärkt zu Zusammenarbeiten kommt und durchaus auch zu Freihandelsabkommen, in welcher Form auch immer, kommt.
Gut, dass Sie die ansprechen, denn das sind ja, wir haben zwei, CETA und TTIP, also Freihandelsabkommen, die geschlossen werden sollten mit Kanada und mit den Vereinigten Staaten, die jetzt erstmal auf Eis liegen. Klaus Hulverscheid, ist das jetzt zu erwarten, dass wir uns dann, wenn wir uns eben möglicherweise mehr Distanz üben wollen zu China und Russland, dann wieder rückbesinnen auf solche bilateralen oder auch multilateralen Abkommen?
Theoretisch sicher ja. Praktisch ist mir jetzt ehrlich gesagt noch keine konkrete Initiative in habe ich da im Kopf, also dass jetzt irgendeine europäische Stelle oder auch die amerikanische Regierung beispielsweise bei TTIP einen Neuanfang gestartet hätten. Das weiß
der Finanzminister vielleicht besser als ich. Ne?
Ja, aber es gibt, das ist ja Sache der Europäischen Union. Ich habe bislang jedenfalls keinen richtigen Hinweis darauf, dass das gibt. Und es kommt ja noch ein Problem hinzu. Herr Gauck hat gerade zu Recht gesagt, wir müssen uns wahrscheinlich stärker darauf konkurrieren, mit Ländern Geschäfte zu machen, die uns freundlich gesonnen sind. Oder mit denen wir die gleichen Werte teilen, vielleicht so. Nur das ändert sich ja dummerweise ab und zu auch. Also die USA waren ja nun gerade in den letzten vier Jahren, also den 4 Jahren vor der letzten Wahl, ein Land, mit dem wir auch ökonomisch größte Schwierigkeiten gehabt haben, mit Trumps Strafzöllen. Und auch in Frankreich wäre das ja am letzten Sonntag beinahe schiefgegangen.
Ja.
Das heißt, dass wenn man jetzt sagen würde, alle Mann nach Amerika oder alles auf Europa, auch das ist ja nicht so simpel, wie es auf den ersten Blick vielleicht scheint. Deswegen muss man, glaube ich, schon sich, das ist natürlich ein Standbein einer neuen Strategie sein, aber vielleicht auch nicht das Einzige. Vielleicht muss man sich noch mehr überlegen, also muss man das noch breiter, noch diverser aufstellen, unser Wirtschaftsmodell, weil man sich eben nicht darauf verlassen kann, dass der Freund von heute auch noch der Freund von morgen unbedingt sein muss.
Interessanter Punkt. Herr Caspari, kann das dann überhaupt gelingen, diese Idee mit verlässlichen Partnern, also auch denen, die auf einer ähnlichen Wertebasis beruhen, den Handel zu intensivieren und sich darauf stärker zu verlassen und die anderen dann vielleicht auch noch zu haben, aber möglicherweise schneller wechseln zu können?
Ja, ich glaube, das eine sind die verlässlichen Partner. Deswegen haben wir ja Handelsabkommen abgeschlossen. Kanada liegt nicht auf Eis, sondern ist jetzt seit 3 Jahren in Kraft, funktioniert wunderbar. Südkorea, Singapur als Beispiele, wo wir Handelsabkommen in Kraft haben mit verlässlichen Partnern. Aber wir werden auch mit, ich sage jetzt mal, Partnern Abkommen abschließen müssen, die nicht wie wir freiheitliche Demokratien und Marktwirtschaften sind. Nehmen Sie Vietnam. Vietnam ist eine kommunistische Diktatur, aber Vietnam hat auch große Interessen, wie viele Länder in der Region, dass eben sie nicht komplett von China abhängig werden. Und auch diese Länder wollen diversifizieren. Und genau deswegen liegt eine Chance eben auch darin, dass wir mit diesen Ländern Handelsbeziehungen intensivieren und dann eben auch für Unternehmen aus Europa Alternativen in der Region schaffen. Also wenn es darum geht, billig zu produzieren, muss das ja nicht immer in China sein. Und deswegen, ich glaube, es ist beides. Wir brauchen engere Zusammenarbeit noch mit den verlässlichen Partnern. Deswegen zum Beispiel im Moment Verhandlungen über Handelsabkommen auch mit Australien, Neuseeland, zweifelsohne lupenreine Demokratien. Aber auf der anderen Seite eben auch die Bemühungen, mit anderen Ländern in der asiatischen Region Handelsabkommen abzuschließen, um einen rechtlich sicheren Rahmen zu schaffen, gerade auch wenn das staatliche System eben nicht freiheitlich demokratisch, sondern anders aussieht.
Nun habe Sie haben gerade das Wort.
Ja,
Entschuldigung.
Herr Hulverscheid.
Ich wollte sagen, Sie haben gerade das Stichwort billig genannt. Das ist, glaube ich, eins der Probleme, die wir gerade haben und die sich ändern müssen, dass wir gerade als deutsche Wirtschaft Globalisierung nur nach dem Prinzip der Kostenminimierung betrieben haben. Also wir sind immer dahin gegangen, wo Kunden sind oder wo es am billigsten ist. Und wir haben viele Kosten dabei gar nicht eingepreist. Sicherheitspolitische Kosten, umweltpolitische Kosten, vielleicht auch sozialpolitische Kosten. Und ich glaube, das ist eine der Lehren, die wir ziehen müssen, dass sich künftig jedes Unternehmen sehr, sehr genau überlegen muss, bevor es Produktion irgendwohin verlagert, zu welchen Kosten kann ich das denn machen? Und das sind eben nicht nur das, was dort pro Stunde bezahlt wird, sondern eben auch politische Risikofaktoren, die dort eine Rolle spielen und eingepreist werden müssen. Und wenn ich noch einen Satz zu Herrn Görg von vorhin sagen darf, Sie sagen zu Recht, dass Europa dieses Modell Chinas mit der dualen Zirkulation nicht einfach übernehmen kann. Aber wir müssen uns schon überlegen, ob wir beispielsweise oder wie wir es schaffen, dass wir das Know-how behalten, bestimmte wichtige Zukunftsprodukte von Arzneien bis hin zu Batterien für Elektroautos und so weiter, dass wir dort das Know-how nicht verlieren, indem wir zum Beispiel zwar nicht die gesamte Produktion nach Europa zurückholen, aber doch zum Beispiel Firmen verpflichten, einen geringen Teil solcher Komponenten vielleicht doch in Deutschland herzustellen, damit wir sozusagen das Know-how behalten und dass wir in einer Krise in der Lage sind, dann die Produktion bei uns schnell hochzufahren, statt sie komplett neu aufbauen zu müssen. Also das sind schon so, ich glaube schon, dass wir da etwas kreativer sein müssen, als einfach zu sagen, wir treiben jetzt ab, dann treiben wir halt nur Handeln mit Freunden, dann wird alles gut, sondern wir müssen uns, glaube ich, schon kreativere Lösungen dort überlegen.
Man merkt, dass Sie ein Journalistenkollege sind, denn Sie haben im Grunde schon meine Abschlussfrage eingeleitet. Was sind jetzt sozusagen die ersten zwei wichtigen Schritte, die getan werden müssen? Herr Görg, was würden Sie da sagen? Was ist jetzt der wichtigste Schritt, um die Globalisierung auf neue Füße zu stellen?
Nun, ich glaube, der wichtigste Schritt ist einfach mit einem Wort zusammengefasst: Diversifizierung. Wir müssen uns diversifizieren, sowohl was Exportmärkte angeht, was Importmärkte angeht. Das muss und ich denke, findet auch schon auf Unternehmensebene statt. Unternehmen denken um und denke ich, werden sich oder ihnen werden die Risiken bewusster, die mit eingepreist werden müssen. Das führt zu einer Diversifizierung. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Regierungen. Es muss über die Diversifizierung nachgedacht werden und dabei da kann die Regierung, denke ich, auch eine wichtige Rolle spielen, indem sie sich einfach mal anschaut, von wo aus importieren wir eigentlich, wo gibt es diese Abhängigkeiten? Ja. Vielen sind diese gar nicht bewusst.
Danke. Das war die Diskussion im Deutschlandfunk zum Thema fatale Abhängigkeiten. Wohin steuert die Globalisierung? Ich bedanke mich bei meinen Gästen Daniel Kaspari, Holger Görg und Klaus Hulverscheid und bei Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Benjamin Dirks. Machen Sie es gut.